Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, wieder hier zu sein, diesmal mit Goethes Faust, heute einmal mit der Einführung dazu. Die Mysterien-Dramen waren ja schon ganz toll, das sind jetzt sehr Leben in dem Bau, also für uns als Schauspieler war das einfach großartig, es in dieser Formenumgebung zu erleben und in dieser goetheanistisch gestalteten Formenwelt und wie muss da erst Faust dazu passen. Und gerade dieses Metamorphose-Denken, überhaupt dieses künstlerische Erleben, das ist ja in Goethe so ganz stark. Goethe war keiner, der intellektuell aus dem Kopf heraus die Dinge gesponnen hat, sondern der wirklich aus dem gestalterischen Erleben, aus dem bildhaften Erleben heraus gestaltet hat. Alle seine Dichtungen im Grunde. Er war nicht ein trockener intellektueller Philosoph, sondern eigentlich ein Praktiker im Leben auch, wenn Sie denken, gerade diese Formen, Erlebnisse, seine Metamorphosenlehre ist hervorgegangen aus jahrelanger Beschäftigung mit der Pflanzenwelt, aus dem Erleben der Pflanzenwelt, wie sie wachsen und ihnen diese Formen abzulauschen. Das steckt aber auch in seinen Dramen drinnen, das steckt in seinen Faust ganz besonders drinnen, dass so sein ganz zentrales Werk irgendwo ist, denn er hat fast sein ganzes Leben lang daran gearbeitet. Also zumindest 60 Jahre seines Lebens ungefähr. Also er wird so begonnen haben, knapp nach dem 21. Lebensjahr, hatte aber schon als Kind, kannte er schon das Puppenspiel von Dr. Faust. Also das heißt, es hat ihn sein ganzes Leben lang begleitet, mit Pausen dazwischen, aber er hat gelebt damit, mit diesem Werk. Und wenn ich jetzt was Persönliches dazu sagen darf, für uns als Schauspieler ist es eine große Freude, dass wir seit gut 15 Jahren leben dürfen mit diesem Stück und es immer wieder neu erleben. Und es ist jede Vorstellung wieder ein Neubeginn in gewisser Weise. Man entdeckt immer wieder neue Hintergründe, die drinnen sind, die, wie Goethe gesagt hat, der Hineingeheimnis hat. Allerdings nicht Hineingeheimnis eben aus einer Verstandesüberlegung, sondern aus einem wirklichen geistigen Erleben heraus. Vielleicht nicht ganz bewusst, aber aus einem tiefen geistigen Empfinden heraus. Und da steckt unheimlich viel drinnen im ersten Teil, ganz besonders eben auch in Faust 2, der fürs Publikum, wenn man nicht sehr bewandert ist, meistens noch wesentlich schwieriger zu erfassen ist als der erste Teil, weil Teil 1 von Faust hat noch so eine ganz unfassbare äußere Handlung, da gibt es halt die Gelehrtengeschichte, verzweifelt eben an der Erkenntnismöglichkeit, das ist so der erste Teil, dann schließt er den Pakt mit Mephisto und im zweiten Teil ist vor allem die Gretchengeschichte, also diese Liebesbeziehung, wie auch immer zu Gretchen, das Thema. Also da hat man noch eine ganz unfassbare Handlung, im zweiten Teil ist das wesentlich schwieriger. Der Zweierteil besteht großteils aus sehr fantastisch erscheinenden, aber in Wahrheit imaginativen Bildern, in denen ja, tiefe Geheimnisse der Menschwerdung, des Menschseins drinnen sind. Aber die sind auch im Einserteil schon drinnen. Und Goethe hat gestaltet eben aus dem Erleben seiner Figuren heraus. Das wird schon deutlich in der Zueignung, die er ganz vorangestellt hat, dem Werk, da heißt es so in etwa, er naht euch wieder, schwankende Gestalt, die früh sich einst den trüben Blick gezeigt. Versuche ich wohl euch diesmal festzuhalten, fühlt sich mein Herz noch jenen Wahn geneigt. Das heißt, er erlebt diese Figuren, er lebt mit ihnen. Was ein guter Dichter in Wahrheit immer tut. Also man kann Gestalten nicht ausdenken, sondern man muss sie in der Fantasie lebendig werden lassen und dann, naja, dann besuchen sie einen sozusagen immer wieder, nicht äußerlich, aber innerlich besuchen sie einen immer wieder und sie erzählen einem eigentlich, wie die Geschichte laufen soll. Das heißt, als Dichter weiß man dann nicht vorher, was herauskommen wird. Goethe hat mit Sicherheit nicht vorher einen fertigen Plan gehabt, was das Ganze werden soll, sondern er hat mit seinen Figuren gelebt, mit ihnen gesprochen, sie haben zu ihm gesprochen und daraus ist allmählich das Werk entstanden. Nicht anders im Übrigen als auch die Mysterien von Steiners in gewisser Weise. Steiner hat auch immer wieder betont, er hat vorher nicht gewusst, was nachher genau herauskommen wird. und auch seine Schauspieler waren oft überrascht, was am nächsten Tag als neue Szene plötzlich wieder dagestanden ist. Steiner hat sich überhaupt so von Tag zu Tag, von groben Tag zu groben Tag geschrieben. Und es hat immer wieder neue Änderungen gegeben, die alle überrascht haben, auch Steiner selbst. Und das heißt, künstlerisches Gestalten muss ein lebendiges Gestalten sein. Da weiß man nicht vorher, was herauskommen will. Das ist ein Abenteuer, auf das man sich einlassen muss. Den Mut zu haben, so ins Nichts hineinzugehen und zu warten, was da kommt und was da passiert. Da gibt es also keine Sicherheit, kein Vorherwissen, sondern ein Hineingehen. Das ist bei Goethe ganz, ganz stark. Und das ist eben auch jedes Mal der Fall, wenn wir das spielen, irgendwo ist es immer so ein ins Nichts hineingehen. Wir kennen zwar hoffentlich den Text irgendwie, besser oder schlechter manchmal, aber was wirklich als Spiel da ganz konkret herauskommt, trotz aller Regierungen, die es vielleicht geben mag, aber es ist immer wieder ganz neu. Also, und es wird nie fad, es wird eigentlich immer interessant. Immer interessanter, weil man, je länger man damit lebt, immer tiefere Schichten erreicht, durchlebt, durchleidet in gewisser Weise. Und das ist das Spannende. Und man spürt, es geht uns alle etwas an. Also das ist, glaube ich, das ist etwas, was ich öfters auf dem Publikum höre. Oder das sind zumindest die Leute, denen so etwas gefällt ist, und das geht mich innerlich etwas an. Auch wenn ich gerade alles mit dem Kopf verstehe, um was es geht, aber ich spüre, es hat was mit mir als Mensch zu tun. Weil Goethe hat mit seiner Faust ein Werk geschaffen, das eben wirklich ganz für unser Zeitalter gültig ist, das den Menschen unserer Zeit so ganz stark charakterisiert. Das hat ja Rudolf Steiner immer wieder hingewiesen. Faust, der strebende Mensch, der große Unvollkommenheiten vielleicht in sich hat, wie wir alle letztlich. Wir sind alle noch lange keine Engel oder sowas, wir sind Menschen mit Fähigkeiten, aber Menschen auch mit Schwächen. Aber wir können an uns selber arbeiten, wir können uns selber weiterentwickeln. Das ist die zentrale Aufgabe unserer Zeit und eigentlich erst in unserem Zeitalter so richtig möglich für eine breitere Schicht von Menschen. Weil in der Vergangenheit waren es einzelne große Führerpersönlichkeiten, Lehrerpersönlichkeiten, religiöse Führer, die der Menschheit vorausgegangen sind und die den anderen den Weg gebannt haben, die das halt dann irgendwie nachgeübt haben. Aber heute sind wir im Grunde jeder einzelne Mensch dazu aufgerufen, uns selbst aus eigener Kraft zu entwickeln. Das macht uns erst so richtig zu Menschen. Das heißt, der Mensch unserer Zeit ist nicht der Mensch, ob ich bin halt, wie ich bin und das müsst ihr zur Kenntnis nehmen, sondern ich bin eigentlich ein ewig Werdender, einer, der in Entwicklung begriffen ist. Und der dabei aber auch in Kauf nehmen muss, dass er Fehler macht, dass er Verfehlungen begeht. Und das darf uns im Grunde gar nicht schalten, weil wenn wir warten darauf, bis wir alles gleich von Anfang an perfekt machen, dann wird man wahrscheinlich nie zu irgendeiner Handlung kommen, sondern man muss sagen, gut, ich probiere was, ich gebe meine besten Impulse hinein, aber vielleicht habe ich Glück und 10% gelingen und 90% gehen schief. Trotzdem, die 10% bringen mich, bringen uns als Menschheit weiter. Wie heißt es so schön dann am Anfang? Da gibt es ja die Szene, also zuerst ist eröffnet dann mit dem Prolog, der Erzengel, also da haben wir gleich ganz mächtige Gestalten, die Sonne tönt nach all der Reise, heißt es so schön. Ein Motiv im Übrigen, das bei Goethe immer wieder vorkommt, er erlebt an der Sonne mehr als nur das äußere Licht. Er erlebt das Tönen der Sonne, das man aber nicht mit äußere Ohren gehört, sondern es ist etwas Geistiges dahinter liegt, was noch etwas Tieferes ist als das Licht. Also da steckt noch Klang dahinter, ein Motiv, das gerade in Faust immer wieder kommt, auch im Zweierteil. Tönen wird für Geistesohren schon der neue Tag geboren und so weiter, das heißt dann ziemlich am Anfang vom Zweierteil. Also Goethe war schon sehr tief in die Natur hineingeblickt auch. Also es beginnt mit den Erzengeln und dann kommt gleich also eine Szene, wo der Mephisto auftritt. Mephisto, also diese sehr zwiespältige, verführerische, manchmal ist auch sehr bösartige Figur, die auftritt und die in ein Wechselgespräch mit dem Herrn kommt. Damit geht es also los und Mephisto bietet dem Herrn eine Wette an. Also Mephisto meinte, es wird ihm gelingen, den Faust auf seinen Weg zu führen, das heißt, auf rechten Wege abzuführen. Und das ist damit von Anfang an auch angedeutet, diese Kraft des Mephisto, mit der müssen wir rechnen. In uns. Das ist eine Figur eigentlich, die in uns lebt, in uns allen. Wobei dieser Mephisto, so wie in Goethe gestaltet hat, eine sehr zwiespältige Figur im wahrsten Sinne des Wortes ist. Er hat nämlich einerseits diese verführerische Seite, die verlockt zur Sinnlichkeit, zum Genuss, weiß Gott was alles, zur Leichtlebigkeit, wenn Sie so wollen. Das ist das, was Steinmann hier als Luziferische bezeichnet, die luziferische Wesenheit. Aber er hat auch namentlich dann im Zweierteil, im Einzelteil ist es noch gar nicht so stark, aber im Zweierteil sehr stark dieses eiskalt-arimanische. Ich sehe da so ein arimanisches Kopf vorschauen. Also er ist dabei, das ist diese scharf geschnittene Figur hier, die sehr hart gezeichnet ist. Naja, im christlichen Sinn wird man sagen, Satan steckt da irgendwo drin. Der Satan ist noch was in gewisser Weise gefährlicher ist als der Luzifer. Das ist eine Kraft, die gerade in unserer Zeit heute sehr, sehr, sehr stark tätig ist. Aber nicht nur negativ. Aber darauf werden wir noch kommen. Aber die auf jeden Fall diese Schattenseite auch hat, weil sie in allen Tötenden drinnen ist. Also in allen Finsteren. Man kann den Luzifer so als den rötlich-gelblichen Teufel anschauen und der Arimant dagegen heißt düstere, finstere Verneinung des Lichtes hinein. Der Luzifer ist eigentlich so der schöne Glanz des Lichtes. Wir hätten die ganze Kunst nicht, wenn wir den Luzifer nicht gehabt hätten. Der hat uns das gelehrt, den schönen Schein irgendwo zu lehren. Der Arimant ist mehr der, der auch so das praktisch-technische, das heute so dominiert, lehrt. Naja, beide wirken auch sehr kräftig zusammen. Also wenn Sie die heutige Technik sehen, haben schon die Handys, die Fernseher, das ist die geniale Kombination weiter. Arimanische Technik bei einem Ort mit luziferischem Glanz an der Oberfläche. Da haben wir beides. Also mit dem Mephisto sind wir jeden Tag eigentlich begegnen wir irgendwo da außen. Aber eigentlich steckt er in uns drinnen. Das, was von außen kommt, erregt nur das von innen an, was kommt. Und wir müssen halt kämpfen mit ihm und wir können ihm entkommen in gewisser Weise, wenn wir dieses ewig Strebende, das heißt dieses an uns selber Arbeiten, in uns haben. Wie sagt der Herr dann so schön am Anfang, wer ewig strebend sich bemüht, am Ende, Faust 2 heißt es am Ende, die Engel singen das dann, sogar wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und hat die Liebe gar von oben an ihm teilgenommen, begegnet ihm die ewige Schar mit herzlichem Willkommen. Weil, das war ganz zum Schluss von Teil 2, entkommt der Faust dem Mephisto. Obwohl sie ja so sicher war, dass er ihn kriegt. Aber zum Schluss entkommt er nicht, weil er keine Fehler gemacht hat. Er hat genug Fehler gemacht, bis zum letzten Moment im Grunde. Also, und schwere Fehler, grobe Fehler. Aber er war strebend. Er war strebend, er hat sich bemüht. Und dann entkommen wir diesen Kräften letztlich. Also darum geht es im Faust. Also es ist ein ganz modernes Thema eigentlich. Und eben weil wir heute vielleicht sogar noch mehr als zu Goethes Zeiten in Wahrheit auf uns selbst, auf jeder auf seine einzelne Individualität gestellt ist. Je mehr man in die Vergangenheit zurückgeht, desto mehr prägt uns noch das, was gemeinsame Sitte ist, gemeinsame Moralvorstellung, weiß Gott was alles. Das gibt es sicher heute auch noch, aber es genügt nicht mehr. Sondern wir müssen es in uns selbst wollen. Sonst verdeutlicht es eigentlich immer mehr. Es sind so die letzten Ausläufe. Also wir brauchen nicht glauben, dass die Zukunft funktionieren wird. Also, ja, die Kirche wird uns das sagen, oder der wird uns das sagen, oder jeder, oder von mir aus die Anthroposophie wird es uns sagen, die wird es uns nicht sagen, die wird uns sagen, entwickle ich selber. So steht schon in der Philosophie der Freiheit von Scheiner drinnen. Moralische Intuition entwickeln. Das heißt, aus dem eigenen Ich heraus schöpferisch zu erkennen, wie gehe ich mit den anderen Menschen um im sozialen Zusammenleben. Das ist keine Frage, aber ich schlage nach, welche Regelbits dafür, sondern ich muss es erkennen im Moment. Dann wird es funktionieren. Und ich muss es wollen. Das heißt, muss. Das ist mein Wille, ob ich es tue oder nicht. Aber wenn ich es nicht tue, dann wird es halt Schwierigkeiten geben. Aber wir haben die Möglichkeit, das heute erstmals wirklich frei aus uns selbst zu schöpfen. Also darum geht es immer wieder in den Faust. Frei aus sich heraus, wirklich schöpferisch, geistig, moralisch schöpferisch, wenn Sie so wollen, tätig zu sein. Wobei ich mit Moral da nicht meine, irgendeine Moralinsaure regelt, die uns wer vorgibt, sondern die nur aus dem Ich will. Ich will es. Weil ich will die anderen Menschen auch fördern. Natürlich auch mich selbst, aber das geht Hand in Hand. Das eine ist nämlich in Wahrheit, ohne das andere nicht zu haben. Wenn ich nur im Egoismus bin und sage, ich möchte nur für mich das Beste, dann wird mir unter dem letztlich die Welt zerbrechen und das wird auf mich selbst auch zurückfallen. Also das, andererseits kann ich auch nicht so altruistisch sein, dass ich nur an die anderen denke und mich völlig vergesse und verliere. Das wird auch schlecht sein. Es muss also das richtige Gleichgewicht dabei gefunden werden. Ich darf mein Ich nicht verlieren, sondern ich muss auch wissen, wie viel ich aus meinem Ich versteuern kann. Und das hängt zusammen mit der Stärke der geistigen Kraft, die ich entwickelt habe. Je mehr ich die entwickle, umso mehr kann ich auch geben. Aber das muss ich erst tun. Das habe ich nicht schlimm von Haus aus. Ich mache es viel auf und das kommt und schreibt. Sondern ich muss diese Kraft entwickeln, schöpferisch geistig werden. Und im ersten Teil jetzt ist das von Faust 1, das ist also diese Gelehrten-Tragödie, wie es so schön heißt, also Faust verzweifelt am ganzen, na, sagen wir mal, Universitätswissen. Haare nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie studiert. Das sind also die alten vier Fakultäten, da gibt es ja schon ein bisschen mehr, aber das sind so die großen Eckpfeiler, also einfach das ganze Wissen seiner damaligen Zeit aufgenommen, war sicher ein brillanter Kopf, also hat das in kleinen Fingern, kommt aber drauf, der Schädel und die Lammern waren nicht so klug als wie zuvor. Das heißt, das Ganze alleine nützt mir überhaupt nichts, weil es totes Wissen ist. In Wahrheit nichts Lebendiges, nichts wirklich Geistiges, sondern nur Fakten, die gesammelt und gesammelt wurden und sagt der Mephisto dann später, so später hat man die Teile in seiner Hand, fehlt leider nur das geistige Band. Und das ist vielleicht heute sogar noch ärger geworden. Und wenn man so teilweise schaut, was an den Hochschulen gemacht wird, immer mehr Details, immer mehr Spezialwissen, aber das eigentlich vermittelte Band fehlt irgendwo. Und wie viel könnte man aus diesem ganzen Wissen, das heute angesammelt ist, machen, wenn man das geistige Band finden würde. Und nicht nur das einzelne Detail sieht, sondern sieht, erlebt, wie es im Weltganzen eigentlich eingebettet ist und darin wirkt, wenn man die Überschau dazu bringt. Das ist eine bittere Notwendigkeit heute in den Wissenschaften. Sonst wird wirklich die Parodie war, dass man sagt, man weiß immer mehr über immer weniger, bis man schließlich alles über nichts weiß. Das, ja, wir tendieren langsam dorthin in der Richtung. Also, es gehört auch da das richtige Gleichgewicht. Einerseits äußeres Faktenwissen, natürlich, das können wir uns nur äußerlich aneignen, indem wir in die Welt hineinschauen, beobachten, messen von mir aus alles Mögliche, aber wir brauchen das geistige Band dazu. Das spüren also Faust in dieser Tragödie ganz stark, dass er dieses Band spürt und er hat sich deswegen der Magie ergeben, wie es so schön heißt. Magie heißt eigentlich jetzt weniger Zauberkunststücke machen, als es heißt eigentlich diese geistige Kraft hereinholen, das heißt sozusagen konkret mit dem Geistigen umzugehen, mit den Geistern, die mich vielleicht überschweben. So empfindet es Faust auf jeden Fall im ersten Teil zunächst. Aber was heißt das geistiges Erleben? Wie kann man geistiges Erleben? Das Erleben des Geistigen ist nämlich ganz, ganz anders als alles andere Erleben. Wenn wir sonst etwas erleben, wenn wir etwas kennenlernen wollen, dann schauen wir mit den Augen hinaus und kommt das Ding irgendwie fertig vor uns und sagen, es ist so groß und so breit, es ist grün oder sonst wie, wir können es genau betrachten, wir haben eigentlich etwas Fertiges vor uns, das wir beschreiben, untersuchen, zerlegen von mir aus, einen Decker oder was, schauen wir die ganzen Zahnräder zusammenwirken, das können wir untersuchen. Beim Geistigen können wir das so nicht untersuchen. Ich kann Geistiges nur erkennen, indem ich selbst schöpferisch tätig werde. Geist ist schöpferische Tätigkeit, nichts anderes. Geist ist mehr als ein fertiges Sein, es ist ein beständiges Werden, ein Tun, ein Aktivsein. Und ich kann es nur erkennen, indem ich selber aktiv werde. Ich muss es eigentlich selber hervorbringen, in gewisser Weise, um es überhaupt erkennen zu können. Das heißt, ich muss aktiv tätig werden. Und nur so viel, als ich aus dieser Aktivität heraus aufbringen kann, so viel ich vom Geistigen erkennen. Und wir können halt mehr aktiv sein, manche weniger. Und Faust muss schon sehr bald erkennen, dass seine Kräfte noch relativ klein sind. Er kommt zwar so zunächst einmal fast in einen Rauschzustand hinein, also er erkennt, wie Himmelskräfte auf- und niedersteigen und sich die goldenen Eimer reichen und mit Segen duftenden Schwingen vom Himmel durch die Erde dringen, harmonisch all das all durch jener Dich Schauspiel. Ja, aber da kommt er darauf, aber ein Schauspiel, ich sehe es nur sozusagen irgendwo am Glanz außen, aber in die Tiefe bin ich noch nicht gedrungen. Also so den ganzen Kosmos gleich zu erfassen, eben wie Himmelskräfte auf- und niedersteigen, ein wunderschönes Bild in Wahrheit, also das sehr große Wichtigkeit hat, weil alles, was im kleinsten Irdischen passiert, hängt in Wahrheit mit dem ganzen Kosmos zusammen. Und es ist toll, dass dann mittlerweile die Naturwissenschaft auch schon drauf kommt. Gerade die Physik. Wir haben eigentlich eine total materialistische Wissenschaft, die Physiker sind darüber hinaus. Weil die sind so weit gegangen, bis sie gemerkt haben, die alte Materievorstellung, die hält nicht, die stimmt nicht. Wenn sie die Frage hätten, was Materie ist, dann sicher nicht irgendwelche kleinen Gegenstände. Der Name Atom passt vielleicht noch, aber Dinge sind es jedenfalls nicht, das weiß man heute. Und man weiß, dass der ganze Kosmos in Wahrheit eine Einheit bildet. Dass das nicht etwas ist, was aus Einzelteilen zusammengewürfelt ist irgendwo, sondern dass der ganze Kosmos im Grunde eine Erschütterung erfährt, wenn Sie so wollen, wenn ich nur an einem Punkt etwas tun, dann würde ich gleich einstürzen, keine Sorge, dann würde ich dann gleich beten wie die Boomerin, aber in Wahrheit ist ein lebendiges Ganze. So weit ist die Physik heute. Da hat nichts mit Anthroposophie, nichts mit Goethe zu tun, die Physik ist so weiter. Das ist das Einzige. Und die anderen Wissenschaften noch weniger, da hat sich das noch weniger herumgesprochen. Und schon gar nicht in die Schulbücher, da sieht man immer noch die Atommodelle mit kleinen Kugeln, die herumfliegen und so. Aber das sind Modelle, die nur in unseren Köpfen leben, die keine Wirklichkeit haben. Faust auf jeden Fall ist an dieses Bild herangekommen, dass der ganze Kosmos eigentlich mitwirkt. Aber er erfasst es wirklich nur an der Außenseite, ein Schauspiel nur. Also wendet er sich jetzt einer anderen Seite zu, wenn der große Makrokosmos überfordert, dann wendet er sich als nächstes dem Geist der Erde zu. Der große Makrokosmos, dafür ist ein Symbol immer ein altes alchemistisches Symbol, wenn Sie so wollen, der Sechsstern für den Erdgeist oder für das Irdische ist der Fünfstern das Maßgebende. Also, wenn Sie ein Pentagramm auf dem Boden zeichnen bei der Vorstellung, ist das sicher wieder weg nachher. Er zeichnet also ein Pentagramm auf den Boden und beschwört jetzt den Erdgeist herauf. Du Geist der Erde bist mir näher. Und schon fühle ich meine Kräfte höher und so weiter. Also wir brauchen diese Kräfte, die wir auch aus der Erde saugen, mit denen verbindet er sich und dann hat Faust wirklich ein geistiges Erlebnis. Er erlebt diesen Erdgeist. Und bricht eigentlich unter diesem Erlebnis zusammen, weil es so überwältigend ist. Dieser Erdgeist ist etwas ganz Gewaltiges. Also das heißt, die geistige Kraft, die schaffend in unserer ganzen Erde tätig ist. Und wie sagt der Erdgeist, ich falle hin und her, erlebe der Gottheit lebendiges Kleid und so weiter. Das heißt, die ganze Natur wird von ihm gewebt. Die irdische Natur, wenn Sie so wollen. Und Faust richtet sich dann noch auf, also endlich sagt er, dir möchte ich endlich sein. Und der Erdgeist meint sozusagen dann nur darauf, du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir. Dann klopft es an der Tür und dann kommt der Gehilfe des Faust herein, der Wagner, sein Famulus Wagner. Eigentlich genau das, der Geist, den Faust begreift. Im Grunde ist er nicht weiter als sein Famulus Wagner, der nichts anderes tut, als ewig Pergamente studiert und halt eben immer das Gewordene memoriert und sagt, so heiß ich will, doch möchte ich alles wissen. Und das ist der Geist, den Wagner begreift, aber im letzten Grunde ist Faust auch noch nicht weiter. Nur der einzige Unterschied ist, Faust spürt, es muss noch mehr geben. Das ist in dem Moment eigentlich der einzige Unterschied. Es ist ein sehr gelehrter Mann, wahrscheinlich noch mehr als der Wagner, aber er spürt, alles das reicht nicht. Ich muss weiterkommen, ich muss das Geistige in mir entwickeln. Wie gesagt, das Pergament, ist das der heilige Brunnen, aus dem Ertrunk, den Durst auf ewig steht, der Erquickung hast du nicht gewonnen, wenn sie dir nicht aus eigener Seele bringen. Wir müssen in uns das Geistige erlebe machen, dann können wir erst das Geistige in der Natur, in der Welt draußen erkennen. Das ist nämlich das Interessante. Und das ist etwas, was für Goethe so charakteristisch ist. Er sagt, wenn ich das Geistige, das in der Natur wirkt, erkennen will, dann muss ich das Geistige in mir finden. Dann muss ich das Geistige in mir in Tätigkeit setzen. Dann dringe ich ins Innere der Natur. Es gibt da so ein schönes Gedicht von Goethe, das oft ganz falsch zitiert wird. Also es wird gern gebraucht, aber falsch. Wenn es falsch gebraucht wird, heißt es nämlich, ins Innere der Natur dringt kein erschaffener Geist. Das heißt, gehen wir es auf, die Götter wissen es vielleicht oder sonst was, sofern man daran glaubt an die Götter, aber der Mensch jedenfalls nicht. Also er muss sich bescheiden, damit die Welt von außen zu betrachten. In Wirklichkeit heißt das Gedicht aber so, ins Innere der Natur, o du Philister, dringt kein erschaffener Geist. Mich und die Schwester möchte nur an dieses Wort nicht erinnern. Wir denken Ort für Ort, sind wir in ihm. Glückselig, wenn sie nur die äußere Schale weiß. Das will ich 60 Jahre wiederholen und fluche drauf, jedoch verstohlen. Denke mir, tausend Male alles gibt sie reichlich und gern. Natur hat weder Kern noch Schale. Dich prüfe du nur, alles ist in einem Male. Dich prüfe du nur allermeist, ob du Kern oder Schale seist. Also, das heißt, den Kern in uns müssen wir finden, dann finden wir den Kern in der Natur auch, draußen, den geistigen Kern. Und das ist etwas, was die wichtigste Aufgabe, möchte ich sagen, in unserer Zeit ist, das zu finden. Wenn wir das in uns finden, wenn wir dieses Wagnis aufnehmen, es in uns zu finden, dann werden wir es auch in der Welt draußen finden. Sonst werden wir immer mehr in die Äußerlichkeit gehen und dadurch aber zugleich auch unser Inneres verlieren. Da immer trockener, immer toter werden, müssen wir ersticken im bloßen Verstandesbegriffen. Dann sind wir ein Grunder, werden wir ein Grunder schlechter Computer irgendwo. Rechenninstrument, weil so erklärt er natürlich auch die Wissenschaft den Menschen. Und da ist irgendein komplizierter Biocomputer, den wir da oben haben. Und bei Bewusstsein, da fängt man schon an, was ist Bewusstsein? Und damit kann man in der Wissenschaft schon heute gar nichts mehr anfangen. Nervenreaktionen, elektrische Impulse in den Nerven. Das sind vielleicht notwendig dazu, dass zustande kommt, aber erklärt ihnen natürlich das Bewusstsein. Wenn da irgendein elektrischer Blitz durchgeht, ich erlebe Rot. Was hat mein Erleben Rot mit dem Blitz da drin zu tun? Gar nichts. Im Grunde. Oder wenn ich ein Gefühl erlebe, na, dann kann ich vielleicht feststellen, in so Fall dran, dass da alle möglichen Impulse herumblitzen, aber man kann ja sogar zuschauen, dem Gehirn, wenn wir in Tätigkeit sind, so, mit der modernsten Technik. Wir zuschauen, wie die Durchblutung, wie die elektrischen Impulse gehen, kann man alles beobachten. Nur, was ein Gefühl wirklich ist, was nur die einfachste Sinneswahrnehmung, das Sinneserlebnis ist, da führt kein Sprung hin. Das ist also ganz weit weg. Also wir haben im Grunde einen großen Teil unserer praktisch ganze Erlebniswelt, die wir haben, ausgeschieden und haben dafür eine Abstraktion. Gegenstände, die ich mathematisch, geometrisch erfassen und berechnen kann. Das ist die Denkweise, die wir in der Wissenschaft im Großen und Ganzen haben. Die ganze andere Seite, die mit dem Bewusstsein zusammenhängt, ist ausgegangen. Weil wenn man nicht herankommt, das ist also das ganz große Rätsel. Sowohl für die Philosophen, als auch für die Naturwissenschaftler. Und dann beißen sie sich die Zähne aus. Manche sagen dann, ja, Bewusstsein gibt es eigentlich gar nicht. Ich meine, bitte fragen Sie sich selber, ob es es gibt oder nicht gibt. Weil man sagt dann, naja, das sind die Daten über sich selbst, die der Computer da oben errechnet sozusagen. Das wäre Bewusstsein. Also, das ist halt nur komplizierter und dann ist es eben so. Aber das ist im Grunde keine Erklärung, das ist ein Ausflug. Also an diese Dinge kommt man nicht heran. Weil man in das eigene Geistige nicht genug eintauchen kann oder will. Nicht will, vielleicht auch aus dem Grund, weil wenn man da in unser Inneres gehen, eben alles Mögliche entdecken. Unter anderem auch den Herrn Mephisto. Und merken, dass da in uns also gewaltige Kräfte drinnen sind, die auch in die negative Seite hineinführen können. Die auch mit uns zu tun haben, aber dass wir nicht nur die positive Seite haben. Auch das ist, denke ich, eine große Aufgabe unserer Zeit, uns diesen Kräften zu stellen. Es zeigen nämlich viele Symptome, dass das sehr, sehr notwendig ist. Wenn Sie so in die Welt hinausschauen, passieren an allen Ecken und Enden auch sehr viele grausliche Dinge, sehr viele, weiß nicht, wenn Sie die ganzen Attentate nehmen oder wenn wieder irgend so ein Spinner, der quasi nicht 10 Leute niederschießt aus, weiß ich nicht, geistiger Verwirrung und aus sonstigem heraus, wo man sagt, wie kann ein Mensch so etwas tun? Ich sage immer, das eigentliche Wunder ist, dass es nicht öfter passiert. Weil diese Kräfte in uns allen stecken. Rudolf Steiner weist darauf ganz deutlich hin, dass heute in jedem Menschen der Anlage nach die Möglichkeit zu den schlimmsten Dingen steht. In jedem Menschen, der auf der Höhe unserer Zeit ist. Und die meisten, 99% haben wir Glück, dass das nicht zum Ausbruch kommt, aber das heißt noch lange nicht, dass sie so weit sind, dass sie diese Kräfte wirklich führen könnten, wenn sie heraufbrechen. Ihr Schicksal führt sich halt so, dass das nicht passiert. Und dafür können wir dankbar sein. Und Einzelne werden dorthin geführt, dass diese Kräfte entfesselt werden. Aber das wird stärker werden. Und der Garantie wird es stärker werden. Das sind eben diese Kräfte, die man als Luzifer, als Ahriman, als Mephisto bezeichnen kann, die in unserer Wege sind. Und sie kommen jetzt heraus. Es ist eigentlich sehr weise in der Menschheitsentwicklung irgendwo, weil wir jetzt aber auch die Chance haben, mit ihnen umzugehen. Wenn wir uns ihnen stellen. Das ist so etwas ganz Wichtiges. So ein paar These sage ich, wir beschäftigen uns jetzt in unserer Theaterarbeit auch damit, von Dante Alighieri die göttliche Komödie für die Bühne zu bearbeiten und herauszubringen. Und da gibt es den ersten Teil, hat ja drei Teile, drei große Teile. Der erste ist das Inferno, die Hölle. Da wird es im Grunde aber nichts anderes geschildert als das, was in unseren drinnen steckt. Und es ist ein Musterbeispiel, sich damit mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Wenn du sagst, ja, das will ich nicht sehen, mein Engel, den hat mir schon gefallen, aber die Teufel dort, die will er nicht. Ja, die geben mir ja nichts an. Ja, die gehen uns sehr wohl alle etwas an. Und Faust schließt den Pakt mit Mephisto dann letztlich. Das heißt, er akzeptiert, dass der sein Begleiter ist und sein muss, dass wir als Menschen, so wie wir sind, einfach mit diesem Kerl umgehen müssen, der in uns steckt, in Wahrheit. Und dass wir einen ständigen Begleiter irgendwo mit uns herumtragen. Und dass er uns immer wieder hineinspuckt in die Geschichte. Dass er aber auch wichtige und nützliche Kräfte hat. Das ist nämlich der Witz an der Sache. Hätten wir alle diese Kräfte nicht in uns, könnten wir gar nicht wirklich Mensch sein, der da auf der Erde steht. Wir brauchen diese Kräfte auch. Sonst wären wir schon ein Engel im Himmel oben, aber ein sehr unreifes Engel wahrscheinlich. Eher Bengel. Und wir brauchen also diese Kräfte auch, um hier wirklich mit der Erde umzugehen. Sowohl die luziferischen Kräfte, die uns zum Glanz, zur Schönheit auch führen, wie wir auch schon gesagt haben, werden die Kunst verdanken, aber auch diese arimanischen Kräfte, diese tötende Seite, wenn Sie so wollen, die uns lehren, mit den Toten in der Welt umzugehen und daraus etwas Neues zu machen, und den üben wir uns heute ganz, ganz stark. Ohne diese Kräfte könnten wir es nicht. Der wirkt eigentlich immer schon mit, seit Beginn der Menschheitsentwicklung, so ein bisschen, seit die Menschen begonnen haben, die ersten Werkzeuge zu bauen, steckt der Ahriman, das heißt diese finstere Seite des Mephisto, wirkt mit. Dem haben wir das zu verdanken. Und an jedem Ding, das wir bearbeitet haben, lernen wir etwas. Es ist Aufgabe des Menschen, die ganze Erde eigentlich in Wahrheit umzuarbeiten. Das ist halt der erste Anfang. Dazu brauchen wir diese Kräfte. Böse werden sie dann, wenn wir sie an der falschen Stelle einsetzen. Wenn wir nicht das richtige Gleichgewicht schaffen, sondern sie nur im Sinne unseres Egoismus dann in der Welt wirken lassen und nicht zum Heil der Welt. Also das heißt, Luzifer, Ahriman, Mephisto. Mephisto ist ein Götter, die Mischgestalt aus beiden. Der ist weder gut noch böse, sondern ganz neutral. Es liegt an uns, in Wahrheit. Was wir damit tun, wie wir uns verführen lassen. Wenn wir den Luzifer, den Ahriman richtig einspannen und im richtigen Gleichgewicht halten, dann können sie sehr, sehr förderliche Kräfte sein. Und in Wahrheit ist ja auch so ein bisschen ein Thema in den Mysterien-Dramen, da unterscheiden, dass so ganz leise angedeutet wird. Ja, eigentlich bedürfen diese luziferischen und arimanischen Wesen der Erlösung, die nur wir ihnen geben können. Nämlich erlösen, indem wir immer mehr diese geistige Aufgabe übernehmen, wofür die jetzt abgestellt sind, uns da zu helfen, auch in dieser Aufgabe die Erde umzuwandeln. Also das heißt, Faust tut ganz recht, mit ihnen den Pakt einzugehen und von ihnen zu lernen, von dieser Doppelgestalt. Und es zeigt sich von Anfang an, dass er auch eine gewisse Vertrautheit hat mit ihm. Also wenn dann erstmals der Mephisto auftaucht, Sie wissen das vielleicht, der Faust macht das nach dieser Szene im Studierzimmer, wo er fast verzweifelt an der Möglichkeit der Erkenntnis oder dieser Erdgeist erscheint, wo er dann zusammenstürzt, zum Schluss sogar in seiner Verzweiflung so weit geht, gut, ich will das Geistige erkennen. Wie erkenne ich das Geistige? Ich muss sozusagen hinübergehen, ins Jenseits. Also wäre jetzt eine Gifterung zu mir nehmen. Nicht, weil ich des Lebens überdrüssig bin, sondern weil ich diese Pforten zum Jenseits aufreißen will. Und ja, will ich schon den Giftbecher an die Lippen setzen, in dem Moment ertönen die Osterglocken. Das Ganze spielt sich also in der Osternacht von Kasamstag auf den Ostersonntag ab, also das heißt, wo die Auferstehung gefeiert wird. Und dieses Läuten der Glocken und der Chorgesänge, die er hört, die ziehen das Glas sozusagen wieder vom Munde, weil es erinnert ihn an die Jugendzeit, an die damit verbundenen Gefühle. Er weiß damit nicht recht umzugehen, aber irgendetwas haben sie doch in ihm bewirkt. Er sagt auch, was sucht er mich an Staube, liegt dort umher, wo reiche Menschen sind, die Botschaft wäre ich wohl allein, mir fehlt der Glaube, aber doch spielt er zuletzt irgendetwas Bewegtes in mir. Er kann es also noch nicht bewusst erfassen, aber da ist etwas, was ihn wieder zurückholt, was ihn also von diesem letzten, ernsten Schritt zurückhält und bewahrt. Und danach begibt er sich auf den Osterspaziergang. Er freut sich eigentlich jetzt wieder an der Natur, die erwacht, an den Menschen, die in der Natur draußen sind. Und am Heimweg begegnet sich dann der berühmten Gudel, der durch Saat und Stoppel streift und der aber für Faust bereits anders aussieht als ein normaler Gudel, der geht mit seinem Kollegen Wagner. Der Wagner, ja, was kann ich in der Dämmerung ergreifen? Ja, Gudel, da habe ich lange schon gesehen, da ist nichts Besonderes da, aber der Faust sieht einen Feuerstrudel hinter dem Gudel. Ja, und der Wagner sagt, ja, das mag wohl bei Augentäuschung sein und er redet so lange den Faust ein, dass das halt ein ganz normaler Hund ist, sodass ihn Faust schließlich mitnimmt in sein Studierzimmer. Und der Pudel legt sich hinter den Ofen nieder und Faust ist jetzt erfrischt von seinem Osterspaziergang, er spürt neue Lebenskräfte. Oder nur ein paar Mal knurre nicht nur unter den heiligen Tönen, die jetzt meine ganze Seele umfassen, wie der tierische Laub nicht passen. Und das bringt ihn schon wieder raus aus seiner Schwärmerei. Aber dann fällt ihm ein, ja, Herr Ostern ist das Neue Testament, die Offenbarung, die uns gegeben ist, darin könnte ich vielleicht etwas finden. Und also mich drängt es, den Grundtext aufzuschlagen. Er möchte das Evangelium, und zwar ganz speziell das Johannesevangelium, das eigentlich das tiefste und geistigste ist, aus dem Original ins geliebtes Deutsche übertragen. Und anzuschreiben, geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stocke ich schon, wenn ich mir weiterfahre, ich kann das Wort so hoch und möglich schätzen. Was ist denn das Komische in dem Johannes-Evangelium? Aus dem Wort soll alles entstanden sein, kann ich mir nicht vorstellen. Also, der Sinn, das wär schon besser, also das Verstandesmäßige, das muss doch Intelligenz hinter der Schöpfung sein, nicht bloße Worte. Aber das gibt ihm auch nicht. Nein, das ist noch keine Wirklichkeit. Kraft muss es sein. Aber auch dabei bleibt er nicht stehen und mir hilft der Geist und ich schreibe mich groß an Ende Martin. Die Tat ist es also. So, jetzt sind wir ganz im physisch Äußeren letztendlich angekommen. Das steht im Johannes Evangelium nicht ohne Grund. Am Anfang war das Wort. Natürlich ist es nicht das unser äußeres menschliches Wort gemeint, sondern das wirklich große Schöpfungswort. Das heißt, die Kraft, die gestaltet wirklich, aber als geistige Kraft hinter dem ganzen Kosmos, wenn Sie so sowohl steckt, weil das sagt das Johannes-Evangelium als einziges eigentlich so ganz deutlich aus, dieses Wort, diese Kraft, die den ganzen Kosmos geschaffen hat, die hat sich dann in Form des Christus auf Erden verkörpert. Das steht schon im Prolog des Johannes-Evangeliums drin. Also das Faust zu diesem Text greift nach den Erlebnissen mit den Osterglocken und so weiter und mit den ganzen Gefühlen, die rege geworden sind, das ist schon verständlich irgendwo, weil er versteht halt den Text Weiden. Wenn man im Grunde nicht nur den Kopf verstehen kann, sondern selber dieses schöpferische Wort in sich rege machen müsste, wenn man eine Ahnung, eine erste Ahnung davon bekommen wollte. Aber das gelingt ihm zu dem Zeitpunkt halt nicht. Wenn er es jetzt wirklich ganz aufs Äußere, auf die Tat hinbringt, dann ist das die beste Gelegenheit, dass jetzt dieser Udo ganz gewaltig aufgeholt und sagt, so, jetzt habe ich die im Grunde. Und es fängt an, der Udo jault und ist das Schatten, ist das Wirklichkeit, wird mein Udo lang und breit, diese Mundsgestalt beginnt sich also zu verwandeln und schon wird es zum Nebel zerfließen, der ganze Raum fühlt es an und so weiter. So, jetzt kommt der Faust dann mit irgendeiner magischen Beschwörungsformel, nützt alles nichts, der Udo erwürgt sich nicht, bis er zuletzt Faust auf die Idee kommt, das Kreuzzeichen ihm entgegenzuhalten, also sieht dieses Zeichen, dann kann man dann ein bisschen der Udo verjagen, das schmeckt ihm nicht so ganz, und zwingt ihn in Erscheinung zu treten. Zwingt ihn in Erscheinung zu treten, ist ein wichtiges Bild, weil das heißt eigentlich, ja, wir haben vorher davon gesprochen, wir müssen als Menschen tätig sein. Wir müssen das Geistige in unsere Rede machen. Dann ist das so ein bisschen diese schöpferische Kraft des Wortes, die wir in unsere Rede machen. Ganz klein, ganz wenig. Aber das ist es. Und wenn wir das machen, dann erkennen wir, was geistig in diesem Wesen steckt, was zuerst das Pudel sich sozusagen zeigt, eigentlich noch in maskierter Form. Jetzt zwinge ich sie zur Erscheinung und kann ich ihm gegenüberstehen, kann also Bewusstsein davon erwerben, von dieser Kraft, die jetzt von mir als Luzifer Ahriman ist, im Faust der Mephisto genannt. Und diese Gestalt erscheint und der Faust schüttelt sich vor Lachen, als der vor ihm steht. Er hat also eigentlich keine Furcht, obwohl er zwar ein bisschen skeptisch ist, aber ein fahrender Scholaster, Kasus macht mich lachen. Das also war des Dudels Kern, ein fahrender Scholaster. So erscheint er jetzt als gelehrter Junker, erscheint er vor ihm und jetzt kommen die zwei ins Gespräch miteinander. Sie kennen das wahrscheinlich schon, diese Szene, das ist ein bisschen ein Abtasten. Und Mephisto meint, ich bin der Geist, der stets verneint. Ja, klar, er ist ein Widersacher, also der immer entgegenwirkt, aber gerade dadurch, durch das Gute schafft. Der stets das Böse will und stets das Gute schafft. So heißt es ganz deutlich von Mephisto. Also das heißt, er ist eigentlich der zum Schöpfungsplan irgendwo dazu. Er bestrebt sich immer dagegen zu sein, aber der Widerstand ist notwendig in der Entwicklung. Nein, stellt sich vor, wir hätten den Widerstand zum Beispiel in der Form des Bodens unter uns. Wie könnten wir auf der Erde stehen, stellt sich vor, wir würden alle in so einem Kosmos schweben irgendwo. Dann hätten wir es sehr schwer. Und über uns stehen wir da mit einem Ariman. Der spielt jedenfalls mit eine Rolle, gibt Widerstand. Das ist durchaus notwendig in der Entwicklung. Wir brauchen ihn in beiden ganzen Leben. Stellen Sie sich vor, man hätte das ideale Leben, keine Widerstände, nichts. Alles, was man anpackt, glückt einem, alles funktioniert, das wird uns überhaupt nicht weiterentwickeln. Beobachten Sie sich selber im Leben, am meisten lernt man dort, wo man mit der Nase anrennt, wo man sich den Kopf anhaut und sagt, oh, das hat weh da, aber wenn ich jetzt noch 10 Jahre zurückschaue, sehe ich, an dem habe ich das meiste gelernt. Nicht dort, wo alles bequem gegangen ist, da entwickelt man nämlich ein Bewusstsein. Je bequemer alles geht, desto weniger Bewusstsein entwickelt man. Bewusstsein entwickelt man nämlich auch dort, wo man sich stößt, wo man anschlägt, wo man Fehler von mir aus anmacht. Ich glaube, das ist zur Bewusstseinsbildung durchaus dazu. Und das steckt also in diesem Mephisto drinnen. Also sie gehen jetzt miteinander um und ja, aber es ist die schöne Szene mit der Kramung. Also der Mephisto sagt dann irgendwann, so, jetzt haben wir uns kennengelernt und jetzt würde es mich wieder entlassen. Ja, und Faust sagt, ja, ich sehe nicht, was du fragst. Hier ist das Fenster, hier die Tür, dein Rauchfang ist ja auch gewiss. Also, und kommen nur, besuche mich nun, wie du magst, das ist okay. Und ja, dann sagt er, das ist dein Glück, aber ich kann nicht hinaus. Kann man der Teufel nicht hinaus? Naja, das Pentagramma, der Trubenfuß macht den Pein. Trubenfuß ist nämlich der umgekehrte Fünfstern. Mit zwei Spitzen nach oben ist ein Fünfstern, der auf der Spitze steht. Der hat dann oben den Teufelskörper mit dem vorgestellt. Das ist der Teufel lieber. Nur, es bannt ihn irgendwo. Denn wenn nämlich ein Trubenfuß an der Schwelle ist, kann er nicht mehr raus. Er ist also gefangen. Und der Faustball hat das auch der Zufall gut getroffen. Wenn gefangen hat, heißt das ist dann ungefähr gelungen. Also, ja, gut, also, ihr wisst, er muss bleiben. Ja, gut, aber dann möchte ich da wenigstens die Zeit vertreiben. Ja, sagt der Faust, ist gut, aber nur, dass die Kunst gefährlich sei. Naja, der Mephisto zaubert halt ein bisschen, so dass der Faust einschläft und währenddessen holt der Mephisto Ratten, Mäuse und sonstiges mit dir heran, die schön diese Spitze des Pentagramms wegnagen und dann ist er frei. Dann kann er also entweichen. Der Faust wacht aus dem Schlaf wieder auf, nimmt sich mit den Abermals betrogen, hat mir ein Traum den Teufel vorgelogen und dass ein Pudel mir entsprang. Aber es klopft schon an der Tür, der Fister kommt wieder herein, frisch gekleidet, mit Feder und Degen und alles frisch gekleidet und er rät dem Faust jetzt dergleichen gleichfalls anzulegen und jetzt hinaus in die Welt genieße das Leben. Ja, der Faust hadert schon wieder. Sagt, ja, in jedem Kleid werde ich wohl die Pein des engen Erdenlebens fühlen. Das ist wurscht, welches Kleid wir anziehen. Weil, was ihn so besonders quält, ist der Gott, der mir im Busen wohnt, kann tief mein Innerstes erregen. Also er spürt das Geistige in sich tätig. Er spürt in mir seine Kraft, die ist viel größer, als ich im Bewusstsein erfassen kann, aber die wirkt in mir. Nur, der Gott, der mir im Busen wohnt, der kann nach außen bewegen. Das heißt, das ist zwar meine kleine Geistigkeit, aber an die Welt komme ich nicht heran. Und darum schließt Faust letztlich, ist das Leben mir der Tod erwünscht, das Leben mir verhasst. Weil, was mache ich mit dem Geistigen, wenn ich in die Welt nicht eingreifen kann damit? Was nützt mir das, dass ich das in mir erlebe und spüre da, wie toll das alles ist und wie groß dieser Gott in mir ist, aber nach außen kann ich nichts tun. Das bringt ihn zur Raserei. Weil auch das ist ein wesentliches Element der ganzen Faustgeschichte, dass er immer mehr der Tätige werden will. Ganz stark dann im zweiten Teil. Dass er in die Welt eingreifen will. Also das Geistige nützt mir nichts, wenn ich damit nicht auch tätig die Welt verändern kann. Ich will nicht der sein, der in einer Klause sitzt und nur vor sich hin meditiert und denkt, damit wird das genügt, sondern er möchte die Welt umgestalten. Und das ist sicher eine wichtige Aufgabe in unserer Zeit. Also ich denke, wir finden heute nicht mehr in rechter Weise das Geistige, wenn wir uns nur unser ganzes Leben lang von der Welt draußen absondern, uns zurückziehen, irgendwo in eine Einsiedelei und dort den geistigen Erleben verändern und uns vielleicht wirklich zu Erlebnissen kommen, aber die letztlich die Welt und die anderen Menschen nicht wirklich weiterbringen. Sicher, man kann durch Meditation und durch Kraft etwas in der Welt auch bewirken, aber es geht heute vor allem auch wirklich, sie praktisch umzugestalten und das in die praktische Gestaltung des alltäglichen Lebens wirklich Geistiges hineinkommt, dass man das eben nicht nur dem Erlaubemann überlassen oder von Menschen umzugehen. Sondern dass wir aus unserem Geistigen eingreifen, in allen Bereichen, in den banalsten wie in den größten Bereichen. Die Erde braucht es eigentlich, unsere Mitwirkung heute sogar. Und dessen ist sich Faust also sehr stark bewusst, darum ist er da in dem Moment so unzufrieden, dass er zwar Geistiges in sich erlebt, aber nicht die Brücke findet, damit zur Tat zu kommen. Es ist so ähnlich wie im Mysteriendrama, da gibt es auch die Figur des Romanus. Im ersten Drama sagt er das so deutlich, ja, ich finde nicht die Brücke, wie man zur Tat kommt. Und so geht es den Faust auch irgendwo. Also er findet diese Brücke nicht.
Ja, da ist es noch,
ich könnte da schon helfen irgendwo und ich gebe dir, was noch kein Mensch gesehen und so weiter. Da fasst man schon wieder nach. Was willst du, armer Teufel, geben? Hat deines Menschen Geist jetzt einen hohen Streben von deinesgleichen je gefasst? Und dann macht er sich nur lustig, möglich, doch hast du Speise, die nicht sättigt. Was du rotes Gold, das ohne Rast weg sich übergleich in der Hand zerrinnt und so weiter, so lauter Unsinnigkeiten. Also, das ist kein Problem, mit dem kann ich dienen, aber du, ich weiß was Besseres, es kommt auf die Zeit, wo wir was Gutes schmausen mögen. Und also genieß doch das Leben, bitte sei nicht so stressig, sondern genieß einfach das Leben einmal, dazu will ich ja verführen. Ja, und unter Faust, ja, ich will jeden Ruf auf ein Faulbett leben, so sei es gleich. Also kannst du mich schleichen, ich gebe lügen, dass ich dir selbst gefallen mache, kannst du mich mit Genuss betrügen, das sei für mich der letzte Tag. Die Wette biete ich. Top. Schlägt der Mephisto natürlich ein. Also die Wette wird geschlossen und der Faust schwört sozusagen, der dich zum Augenblick gesagt, verweile doch, du bist so schön. Dann will ich gern zur Kommune gehen. Dann magst du mich in Fesseln schlagen. Dann bist du deines Dienstes frei. Die Uhr mag stehen, der Zeiger fallen, seine Zeit für mich vorbei. Also solange, wenn ich irgendwann sage, so, das ist es jetzt, brauche ich nichts mehr tun, jetzt kann ich nicht mehr genießen, dann brauche ich im Grunde nicht mehr leben, dann ist mein Leben zu Ende. Und der Mephisto schlägt natürlich ein, geht auf diese Wette ein. Im Übrigen wieder bei dem Pakt kommt mehrere heraus. Also dass überhaupt Faust so einmal daran denkt, diesen Pakt einzugehen, beginnt eigentlich schon mit dieser Pentagramm-Szene, wo der Mephisto gebannt ist, weil er erkennt jetzt, die Hölle selbst hat ihre Rechte. Das heißt, ihr geht es nicht um, was ihr wollt, ihr seid da an irgendwas gebannt, und wenn es also irgendwelche Rechte und Regeln gibt, dann könnt ihr einen Vertrag schließen. Also ich habe immer gedacht, gibt es keine Regeln, aber es gibt auch Regeln, also macht man einen Geschäftsvertrag miteinander. Der Vertrag kommt jetzt zustande und Sie wissen das wahrscheinlich, er wird mit Blut besiegelt. Weil Mephisto verlangt natürlich auch ein offizielles Dokument. Faust ist gerade ganz empört, er braucht ein geschriebenes Wort, dass du bedankt, dass du noch keinen Mann, nicht Manneswort bedankt und so weiter. Gut, also jetzt wüsst was du. Ja, du unterzeichnest dich mit deinem Tröpflein Blut. Meint er dann noch, ja, Blut ist ein ganz besonderer Saft. Ja, tatsächlich, weil das Blut in uns am meisten mit unserem Ich, das heißt mit unserer Geistigkeit zu tun hat. Eigentlich unser Ich wirkt am allerstärksten unmittelbar im Blut, da drückt es sich direkt aus. Das heißt, das Blut, unser rotes Blut, ist eigentlich der Träger unserer Ich-Kraft in uns. Und daran will der Mephisto heran, an das Ich des Faust will er ja heran. Weil interessiert ihn nicht der Körper oder irgendwas, das interessiert ihn nicht, sondern der Kern von ihm interessiert ihn und der lebt am stärksten im Blut. Daher immer ein bisschen was von der Blut. Dann vielleicht gelingt es mir dann, dich in meine Gasse zu bringen. Weil Teil des Faktes ist auch, ja, weil Faust ganz deutlich, aber heute der Häuser, was soll ich dagegen dir erfüllen? Ja, so sagst du mir, Fisch, nichts Besonderes, ich will hier nicht zu deinen Dienst verpflichten, nicht rasten und nicht ruhen, und wenn wir uns drüben wiederfinden, sollst du mir das Gleiche tun. Macht aber den Faust gar nichts, sagt ja, das drüben kann mich wenig kümmern, also aus dieser Erde kriegen meine Freunde, diese Sonne scheint meinen Leiden, also das will er sich halten, und was dann danach ist, das werde ich dann schon sehen. Also er ist wirklich ganz aber auf die Umgestaltung der äußeren Welt trotzdem bezogen. Also ist auch eine Botschaft der ganzen Faustgeschichte, dass der Faust wirklich das Geistige nicht zum Selbstgenuss einsetzt, sondern zum Umgestalten der Welt. Und das geht es ihm. primär. Das ist seine erste Aufgabe. Das geht ja fast bis zum Ende durch. Also es wird gerade noch kurz bevor der Faust dann im zweiten Teil stirbt, 100-jährig, also da ist er schon ziemlich betagt, dann sagt er immer noch, ich sage, da drüben, da wisst man nichts davon, also, aber wir sollen den Erdentag entlang gehen und da tätig sein. Und also ganz zum Schluss sagt er das noch. Allerdings begegnet ihm dann am Schluss die Sorge, die ihn blind macht für die äußere Welt. Und dann erkennt er, allein in ihnen leuchtet jedes Licht. Jetzt merkt er, da führt etwas hinüber, aber das ist dann schon wirklich ganz am Ende, bevor er dann sehr schnell stirbt. Naja, also er schließt den Pakt jetzt, ich habe zurück zum Einzelteil, er schließt den Pakt mit dem Mephisto und unterzeichnet. Blut und dann geht es auf. Es kommt jetzt ganz deutlich die luziferische Seite von Mephisto heraus. Er verführt ihn jetzt trotzdem einmal zur Sinnlichkeit. Und bis zu einem gewissen Grad lässt sich der Faust trotzdem darauf ein, damit so eine oberflächliche Sinnlichkeit, aber diese Intensität des Gefühlslebens will einmal auskosten, weil das Denken, mit dem hat er abgeschlossen. Dieses abstrakte Denken, das ist eh so nichts zu brauchen. Das Denkensfaden ist zwar Wissen, mehr ekelt lange vor allem Wissen. Also das ganze Universitätswissen immer mal schmeißt raus, stürzen wir uns also in das sinnliche Erleben hinein. Nun, da ist der Mephisto natürlich sofort bereit, führt ihn einmal in Auerbachs Kellern. Den kannte Goethe ganz gut aus eigenem Erleben, aus Leipzig. Er hat dort studiert und vor allem die Kinder studiert wahrscheinlich ganz besonders. Also da geht es sehr trinkfest und so weiter zu. Es zeigt sich aber in der Szene mit Auerbachs Keller aber auch sehr deutlich, dass es den Faust total langweilt. Im Grunde. Der Mephisto versteht sich zwar prächtig mit den Saufkumpanen dort und zaubert ihnen aus dem Bild, sondern die Schweine hervormacht, dass er so alle möglichen Zauberkunststücken und die, wie sagt man, die Besoffenen dort freuen sich natürlich darüber. Und der Mephisto macht auch so seine Spielchen mit ihnen, dass er sie brennen lässt und alles Mögliche. Und das ist sehr schrecklich, er fühlt sich total in der Nase und das amüsiert den Faust überhaupt nicht. Und er sagt, ich hätte Lust nun abzufahren, also komm auf Schluss, gehen wir woanders hin. Mit so billigen Tricks, wie würde man so trinken, habe ich schon vorher erklärt, da brauche ich eine Schicht dazu. Jetzt geht es weiter, damit der Faust wirklich so schön sinnlich erleben kann, sollte er eigentlich eine Verjüngungskur durchmachen. Weise ich mal nicht schon, also gesetzter Herr, aber schon in mittleren Jahren zumindest als ein Verjüngungstrunk muss werden. Der Mephisto führt ihn in die Hexenküche. Dort soll der Zaubertrank gebaut werden, der den Faust dann 30 Jahre verjüngt. Mephisto schlägt ihm zwar vorher noch ein anderes Mittel vor, er sagt, anfangen an zu hacken und zu graben, durch Schaufeln, durch Garten umgraben, das ist das beste Mittel, dich auf 80 Jahre zu verjüngen. Ja, das passt den Faust nicht, also Zaubertrank muss her, aber warum kannst du den Trank nicht selber bauen, dann braucht man die Hexe, das wäre was Schönes. Der Teufel hat sich zwar gelehrt, allein der Teufel kann es nicht machen. Also, Praktiker dürft er nicht Gott sein, Also die Hexe muss heran. Das fängt an, die Szene mit dem Hexenkessel, da alle möglichen Tiere, Leerkatzen, die da herum kreisen. Ich warne sie schon, sondern die Katzen sind sehr gefährlich. Der Faust hat immer Schwierigkeiten, denen zu entkommen, die sind sehr verspült und bissig und was Gott was. Die toben erst herum, spielen auch mit dem Mephisto irgendwo ein bisschen und dann erscheint die Hexe, schwirzt fast in den Kessel hinein, und du bist dann wieder aufgefallen, schimpft dann diese Meerkatzen ordentlich zusammen und entdeckt dann, dass da zwei Freunde drinnen sind und wer schickt sich ein? Ich fahre ja kein, weil ich jetzt gemein, bis sich der Mephisto zu erkennen gibt, der Scheusage, wie erkennst du deine Nerven und Meister nicht. Gut, also jetzt ist die Hexe zahm und bereitet den Zaubertrunk. Vorher, bevor noch die Hexe erschienen ist, hat der Faust noch ein ganz seltsames Erlebnis, und das ist jetzt was Wichtiges. Er sieht im Zauberspiegel die Gestalt der schönen Helena, also dieser griechischen Figur, die den Trojanischen Krieg letztlich ausgelöst hat, irgendwo dann in der Trojanische Krieg gegangen ist, die ein Musterbild der menschlichen Schönheit. Und das im Kontrast zu diesen Meerkatzen, zu diesen Affenwesen, die da herumgrabbeln, ist ein ganz starkes Bild, weil man eigentlich sieht die Meerkatzen als ein Bild für all die inneren Kräfte, die im seelischen Raum. Und diese Gestalt der Helena ist etwas im Grunde ganz Erhabenes, ein wunderschönes Bild eigentlich. Weil auch so viel sei gesagt, gerade besonders die Frauengestalten in Faust oder auch in vielen anderen Geschichten sind, neben dem, dass sie natürlich eigenständige Persönlichkeiten sind, auch immer ein Bild für die Seele des Menschen, für die Seele des Faust auch irgendwo. Und eben diese Meerkatzen da unten, das ist so ein Bild für das Ganze und das Samthexe dann dazu und so, das ist das Bild für die ganz unteren Kräfte, die wir haben. Und Helena ist ein Bild für das, was wir vielleicht noch nicht haben, aber wo wir uns hinentwickeln können. Das ist etwas sehr Erhabenes, aber durchaus doch nicht das Höchste, weil bei dieser Helena, und dessen war sich Faust Goethe sehr stark bewusst, es ist so etwas Zwiespältiges. Sie wissen, Helena wurde von Paris geraubt und nach Troja entführt und deswegen ist der Trojanische Krieg ausgebrochen. Also die Helena war ja die Gattin des Agamemnon, also und die wurde entführt und die Griechen haben sich aufgemacht, sie zurückzuholen. Die Gretchenfrage, und zwar später heute, die Gretchenfrage hier ist diese Helena wirklich entführt worden oder ist sie so halb freiwillig mit den Paris mitgegangen? Das heißt, ist sie die ganz Unschuldige oder ist sie auch mitschuldig an der Sache? Es gibt solche und solche Auslegungen der Geschichte. Es gibt ja zum Beispiel eine Sage, auch nachdem es den Paris gar nicht gelungen ist, sie zu entführen, sondern sie konnte flüchten nach Ägypten irgendwo. Und das heißt, sie ist gar nicht nach Troja gekommen. Das heißt, sie ist nie mit den Paris wirklich mitgegangen und es ist nie zu einer Vereinigung der beiden gekommen. Also diese Variante gibt es auch. Und das ist etwas, was Goethe offensichtlich sehr fasziniert hat, dieses Schillernde zwischen Schuld und Unschuld. Eine Seele, die zwischen beiden irgendwo steht, trotzdem schon sehr erhaben ist, aber noch zwischen diesen beiden Möglichkeiten irgendwo schwebt. Das wird nämlich auf einer anderen Ebene dann in der zweiten Hälfte von Faust 1 in der Gretchengeschichte ähnlich sein. Das ist ganz unschuldige Gretchen, die dann schuldig wird irgendwo. Auch da schillert es zwischen diesen beiden ja klar, weil wird es in unserer Seele drinnen. Und die Entscheidung ist ja nicht so eindeutig. Ja, die ganz reine Seele oder die ganz, ganz schuldige Seele, die ganz verdorbene. Wir haben in der Regel weder das eine noch das andere, sondern wir haben beide Facetten in uns. Und die Frage ist, wie können wir uns da weiterentwickeln in die Richtung? Wo ist der Unterschied zum Beispiel einer Seele, die sehr rein ist, wie die des Gretchens ursprünglich? Wo ist der Unterschied zwischen dem, was die Helena repräsentiert? Was in gewisser Weise auf einer ganz anderen Ebene steht. Aber nicht mehr andererseits diese kindliche Unschuld hat, die wieder dieses Rädchen macht. Aber mit dieser kindlichen Unschuld letztlich nicht standhalten kann den bösen Kräften, die auf sie einstürmen und dann letztlich schuldig wird dadurch. Das heißt, mit der kindlichen Reinheit allein kommen wir auch nicht das ganze Leben durch. Aber eben die andere ist, das andere Bild ist das mit der Helena. Und die beiden hängen ja insofern auch zusammen, als zum Schluss dieser Szene mit der Hexenküche Mephisto ganz deutlich sagt, die Faust hat inzwischen den Verjüngungstag zu sich genommen und Mephisto sagt so beiseite, in diesem Tag im Leibe siehst du Helene bald in jedem Leibe. Pause. Wir werden dann einmal Pause machen. Das muss man mal verdauen. Die Meerkatzen, die muss man sowieso einmal verdauen. Das ist ja wild. Und dann geht es nach der Pause gleich weiter. Faust begegnet auf der Straße dem Gretchen und ist fasziniert von diesem jungen Ding, das ihm da entgegenkommt, das einfach so eine, nicht nur Schönheit, sondern auch eine, nicht nur eine äußere Schönheit, sondern auch diese seelische Reinheit irgendwo ausstrahlt. Und Sie kennen die berühmten Worte, ein schönes Freude, ein darf ich es wagen und so weiter, und die Leute anzutragen. Und Gretchen ist natürlich ganz, ganz geschockt und rennt davon. Und der Faust sagt zu mir, wie ist das so? Also die will ich haben, du musst mir diese Dirne schaffen. Dirne ist in dem Fall kein Schimpfwort oder so, sondern damals die gebräuchliche junges Mädel. Und der Mephisto sagt, bei Gottes Willen, was mit der, die kommt gerade von ihrem Pfaffen, der sprach sie jeder Sünde frei, weil sie hat eh nichts getan. Also die zerbrechte geht völlig unnötig, über die habe ich keine Gewalt. Ich habe über 14 Jahre schon mal, sagt der Faust. Ja, es ist ja sehr schwierig, jedenfalls an dieses Gretchen heranzukommen, auch für den Mephisto. Diese Seele hat wirklich ganz kindlich rein. Unschuldig noch ist. Und das ist ein Teil dessen, was Faust so an diesem Gretchen ist fasziniert. Das ist einerseits sicher die körperliche Schönheit und die damit verbundene Erotik, das kommt sehr deutlich heraus. Also es ist einerseits die sinnliche Begierde, es ist aber genauso der Wunsch, sich mit dieser Seele zu verbinden, mit dieser reinen Seele, mit der er sich eigentlich selbst seelisch satt trinken will in gewisser Weise. Und weil der Faust natürlich durch alles, was er schon in seinem Leben erlebt hat, spürt, dass er diese kindliche Reinheit in sich nicht mehr hat. Und dass er die aber brauchen würde, in Wahrheit um wirklich das Geistige in seiner Reinheit hereinzuholen. Das ist eben der Punkt, wenn in meiner Seele niedere Kräfte drinnen wirken, die herunterziehen, dann kann ich auch das Geistige darin nicht so zum Ausdruck bringen. Das steht mir im Weg. Und er hat Sehnsucht nach dieser Reinheit der Seele. Das geht eigentlich der ganze Faust auch. Das ist ein Kernthema, dass es geht darum, wie erzeuge ich diese reine Seele. Am Ende von Faust 2 heißt es im Chorus Mysticus ganz zum Schluss, das ewig Weibliche zieht uns in an. Und damit ist aber nicht irgendwas Äußerliches gemeint, sondern da ist das reinste Seelische überhaupt gemeint, das dann am Schluss von Faust 2 im Sinne der Gottesmutter Maria, der Himmelskönigin, verkörpert wird. Das ist also für Goethe dann die allerhöchste Stufe sozusagen. Das reinste alles Seelische, das es geben kann. Das ist die Zielvorstellung sozusagen. Das geht noch über die Stufe der Helena weit hinaus. Da ist nichts, kein Schatten mehr drin. Das ist sozusagen das Vollendete. Aber das ist das Fernziel. Aber das ist es, auf dem der Faust die ganze Zeit schreibt. Seine Seele so rein zu machen. Im Christentum nennt man es auch die Jungfrau Sophia, die also in der Weisheit drinnen lebt, aber ganz rein. Ganz rein. Und Faust begegnet also diesem Gretchen mit der Mephisto, man sollte jetzt irgendwie versuchen, die herumzukriegen. Also, was tut man? Naja, Schatzkästchen. Aber auf Anregung des Faustes, sorgt du mir für einen Schatz gesehen. Ja, gleich schenken, das ist parat. Na gut, also, jetzt zaubert er mit der Schatzkistle hervor, der Mephisto ist keine größere Schwierigkeit. Bringt das so ein Zimmerchen von dem Gretchen, die natürlich fasziniert ist von dem Schmuck, der da drinnen ist, aber nicht weiß, wie das da reingekommen ist. Sie zeigt es auf jeden Fall gleich der Mutter, was sie da gefunden hat im Zimmer, und die Mutter trägt es gleich zum Vater. Weil sie sieht ein Teufelszeichen. Und dann habe ich nicht gespürt, gut, war der Mephisto ganz erzürnt daherkommt, also beim höllischen Element, ich würde mich selbst zur Hölle schicken, wenn ich nicht schon ein Teufel wäre und so weiter. Also, was heißt, hat sich dir was im Kopf verschoben und naja, stell dir vor, den Schatz für Gretchen hat geschafft, den hat den Pfaffchen weggelaufen. Ah, gut, also, was soll man tun? Der Faust dreht weiter, ich habe mich definitiv so watschert, bis du du warst und schaffe einen neuen Schmuck herbei. Erstens war ja so nicht viel, ich meine, das war ja nicht ein bescheidenes Schatzkiste, also jetzt war irgendwas Ordentliches daher, das muss doch gehen, und so habe ich den Pakt mit dir. Gut, also Mephisto muss sich wieder bemühen, schafft ein zweites Schatzkästchen, und außerdem sagt er jetzt endlich an ihre Nachbarin, schau, dass irgendwer was nicht das endlich mit dem Gretel da zusammenkommt. Das muss ja in Schwung kommen, die Geschichte. Naja, also Mephisto bringt ein größeres Schatzkästchen Nummer 1 und er hängt sich an die Nachbarin des Gretchens, an die Marte, die ist nämlich ein Weib wie Auserwesen zum Kuppler und Zigeunerwesen. Also die wird das noch irgendwo vermittelt werden. Und Marte, ihr Gatte, sie ist an sich verheiratet, aber ihr Gatte ist irgendwo in die Welt gezogen, sie hat keine Ahnung, wo er steckt, ob er überhaupt noch lebt oder nicht. Und sie sagt, schickt, dann ist es einen Totenschrein, dann wissen wir wenigstens, woran ich bin, aber das ist ja kein Zustand. Also so. Und der Mephisto kommt, wie auch vorher heißt das Gretchen, kommt, also der Marte noch, schau, was ich schon wieder gefunden habe, wieder so ein Schatzkästchen, so aus Ebenholz jetzt, also viel reicher als das erste war. Und die Marte sagt, ja, aber sag es nicht der Mutter, die braucht es wieder gleich zum Vorrat, also behalte das jetzt, es klopft an der Tür, Mephisto kommt herein. Bitte bei den Frauen Verzeihung, möchte die Frau Marte Schwertlein sehen. Gut, also ja, ich bin, sagt die Marte, Mephisto sagt beiseite, ich kenne sie jetzt, das ist mir genug. Da bleibt aber der Docht da und flunkert halt jetzt dieser Marte einiges vor über den Ehemann, weil darüber will sie halt etwas wissen. Und so. Ja, es heißt in Padua begraben, wir waren in heiliger Stätte, beim heiligen Antonius irgendwo, weil wir waren dabei, wie er gestorben ist und so weiter, leider ganz verarmt, also kommt unterwegs, aber er bietet nur was 300 Messen singen für ihn, also die Marte ist dann schon langsam im Börlich, wo was nichts, kein Geschmeid, kein Handwerkstück, nichts noch dahinter lassen irgendwo, ja, war halt nicht so. Und überhaupt, zwar haben sie auf der Rückfahrt dann ein türkisches Fahrzeug, ein Schiff, gekapert irgendwo und da hat er auch seinen Anteil bekommen. Aber leider in Neapel hat er da ein hübsches Mädchen kennengelernt und irgendwo ist der Schatz verschwunden. Also es ist nichts. Und zum Schluss sagt der Mephisto noch, also er ist halt tot und ich bringe euch den Faust zum Zeigen auch, wir beide können das bezeugen. Und wirklich, also wirklich liebe Formate, also ich wechsle selbst mit euch den Ring, ach, dem Herrn Blitz zu scherzen, also sehr charmant geht heute halt dann der Mephisto und da jetzt aber dann sagt, es mache ich bei Zeiten fort, die ich das sonst sogar den Teufel fest. Also die lässt mir nicht so leicht aus. Naja, Mephisto kommt zum Faust zurück, sagt, ja, also die Sache ist geregelt, die Marte wird das machen und morgen wirst du das Gretchen in Martens Garten sehen. Und es wird halt auch von uns was verlangt, also wir legen nur ein Zeugnis ab, dass ihr Seher wieder in Padua ausgestreckt liegen. Ja, das sagt der Faust, ein sehr gescheites Thema, ist nach Padua erfahren, nichts, da habe ich mir gezeigt, ohne viel zu wissen. Naja, wenn du nichts Besseres hast, als da dran zu wissen, also Faust will nicht. Ich kann doch da nicht lügen und schwindeln einfach und so weiter. Also sagt mir deine Fenster noch, das ist das erste Mal, dass du das machst. Hast nicht deine ganzen Studenten die ganze Zeit irgendwas vorgeschwindelt und sagt, das ist selber überhaupt nicht weißt und begreifst. Also bitte, was tust du da? Ja, also widerstrebend geht der Faust dann mit. Nicht? Man sagt, ich muss vorzüglich, weil ich muss. Also mir bleibt eh nichts anderes über. Also da gehe ich mit. Und dann gibt es den berühmten Spaziergang, Gretchen und Faust, und andererseits Mephisto und Marthe. Mit dem Marthe beschäftigt ist, geht dann Mephisto halt auch mit ihr spazieren und halt immer sehr zurückhaltend. Der Mephisto ist sehr geschickt, sich immer wieder ihr zu entziehen, irgendwo. Bis die Marthe sagt, ach, ihr versteht mich nicht. Ja, das tut mir herzlich leid, und sehe, dass ihr sehr gütig seid. Also, ja, man hat es ja richtig am Schmäh, wenn man auf gut Niederösch sagt. Und inzwischen kommen Faust und Gretchen einander näher, Schritt für Schritt. Und es ist also schon eine sehr starke Beziehung zwischen den beiden. Es ist eben, wie ich schon vorher angedeutet habe, was ist es bei Faust? Es ist einerseits sicher sehr stark die erotische Beziehung, die mit ihr nach ihrem süßen Leib ist, wie es dann auch später heißt, aber es ist eben auch die andere Seite, die Faszination ihrer reinen Seele, sich mit der zu verbinden. Das ist also mindestens genauso stark das Motiv. Beides für das Göttchen verheerend in die Wahrheit, weil eben sie dadurch im Grunde zugrunde gerichtet wird, wie sie in der Folge zeigt. Naja, also sie kommen einander jedenfalls näher, zum Schluss wird schon finster am Abend und Mephisto und Marthe kommen auch dazu, es muss jetzt gehen und jetzt auf einmal die Wiedersehen, sagt Goethe noch, ist also schon ganz eingenommen, ganz fasziniert natürlich, wenn sie sich vor, so ein 14-, 15-jähriges Mädel und jetzt kommt so ein großer Gelehrter, der hat Interesse an ihr und behandelt sie wirklich wie eine Dame, wie ein junges Fräulein. Also natürlich ist sie fasziniert von ihm. Der Faust ist natürlich jetzt auch einmal ganz, ganz erfüllt von dem Erlebnis, wandert durch die Natur auch irgendwo, hat dann einen sehr, sehr schönen Monolog, wo er sieht, dass ihn allein dieses Erlebnis, diese Begegnung mit dem Gretchen insofern einen Schritt weitergebracht hat, als er dieses Erlebnis des Erdgeistes, das er am Anfang hatte, dass er das jetzt noch in einem ganz anderen Licht sieht, dass ihm das ein Schlüssel wird, die ganze Natur zu erleben. Du großer, ehrlicher Geist, du hast mir dein Gesicht im Feuer nicht, also ohne Grund zugewendet. Ich schaue jetzt in den Busen der Natur, wie in den Busen eines Freundes hinein. Und du führst die Reihe der Lebendigen vor mir vorbei. Die ganze Welt hat ein anderes Gesicht für ihn. Und das eigentlich dadurch, dass er Gretchen begegnet ist. Weil er diese Seelenkräfte gebraucht hat. Eigentlich die Gretchen drinnen hat diese reinen Seelenkräfte und diese Dinge in der Natur erkennen zu können. Jetzt erst sieht er das. Und andererseits berauscht er sich dann so irgendwo, dass er das Gretchen wieder links liegen lässt. Jetzt ist er wieder ganz glücklich, dass seine Seele angeregt worden ist und das reicht schon wieder für das Erste. Und da ist er dann wieder dem Mephisto begegnet. Ja, das spielt schon an der Faust da irgendwo, ja, aber du gabst zu dieser Wunde, den ich den Göttern nahe und näher bringe, mit den Gefährten, den ich schon nicht mehr entbehren kann. Obgleich der kalt und frech mich vor mir selbst erniedrigt und zu nichts mit einem Wort auch deine Gaben, nämlich des Erdgeistes, wandelt. Und na, sofort kommt der Mephisto natürlich daher und sagt, ja, du rennst dann durch die Wälder, dein Gretelwort auf dich und sitzt nur ganz drüben in der Kammer und weint sie die Augen aus und lässt sie links liegen, also bitte marschier doch endlich zu erinnern. Und diese wunderschöne Szene Gretchen am Spinnrad. Das ist so eine der ganz bekannten Szenen, wo sie so sitzt am Spinnrad, meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, wo sie singt am Spinnrad und eben einfach schwärmt von dem Faust und unglücklich ist, weil er sie eben nicht blicken lässt. Und am Ende des Liedes kommt er dann herein und schließt sie in die Arme wieder und Gretchen sagt, versprich mir, was ich kann. Und Gretchen weiter, du bist ein herzlich guter Mann und so weiter, allein was hältst du von der Religion? Gut, ist natürlich jetzt für den Faust mit der eindeutige Frage in der Situation, er kommt eigentlich also zu einer Rendezvous, im Grunde zu einer Liebesszene, ist er gefragt, wie es mit der Religion geht. Ja, also ich will da deine Religion natürlich nicht erlauben und so weiter. Natürlich, wenn meine Lieben ist sich Leib und Blut, will niemand sein Gefühl und seine Kirche erlauben. Und Gretchen, ja, aber man muss da glauben. Also schwierig für den Faust, was tun wir da jetzt? Überhaupt fällt sie, dann glaubst du an Gott. Und das sind ja alles die Dinge, wo sich Faust, wenn er ehrlich ist, eingestehen muss. Ich weiß es, im Grunde, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe das zwar alles gelernt und ich habe sogar Theologie studiert, aber ich weiß nicht. Gibt es das nicht? Ich habe noch keine Ergebnisse davon. Max Priester hat eine Weise fragen und ihre Antwort scheint nur Spott über den Fragen zu sein. Also glaubst du nicht, Gretchen drauf und sagt, misshör mich nicht, du wolltest Angesicht und so weiter. Und erklärt dir jetzt, schau, was er nennt, Glück, nennt Liebe, Herz, Gott. Ich habe keinen Namen. Gefühl ist alles. Name ist Schall und Rauch, diese berühmte Szene, also wo gesagt wird, dass das Geistige, das Göttliche im Gefühl muss das spüren. Und was dann oft auch als die tiefste aller Erkenntnisse angesehen wird, ist es noch nicht, ist es noch lange nicht. Ich meine, es ist die Ebene der Erkenntnis, die für das Göttliche vielleicht passt. Das ist die Göttliche-Weisheit. Es im Gefühl zu erleben. Es gehört um das Geistige, das Göttliche in der Welt zu erfassen noch mehr. Es gehört diese Gefühlsintensität, aber es gehört auch das klare Bewusstsein dazu. Nicht nur zu schwelgen und zu schwärmen von der Sache, sondern auch klare Erkenntnisse. Aber für Gretchen ist es dann die passende Weisheit irgendwo in dem Moment. Und Gretchen ist aber trotzdem nicht ganz zufrieden mit der Geschichte und vor allem beunruhigt, vor allem über den Gefährten, den du so bei dir hast. Also ich finde es uns allen Menschen gut, aber dieses Menschen wieder mit Gesicht und so weiter, also der Mephisto ist damit gemeint. Also mit dem kann sie irgendwo, und dir Heinrich muss es doch auch so gehen. Heinrich, weißt du, Heinrich Faust. Aber es muss auch solche Kreuze geben. Er möchte nicht mit seinesgleichen leben. Und es geht also so eine Weile hin und her. Gretchen will dann schon davon. Und der Faust geht sie noch zurück und sagt: Ach, kann ich mir ein Stündchen ruhig wie am Busen hängen und Brust an Brust und Seele in Seele bringen. Da haben sie das wieder. Es ist beides die körperliche Nähe, aber auch das seelische Ineinander. Das ist so wichtig für den Faust. Beides ist drinnen. Und Gretchen sagt, ja, ich wüsste dich ja gerne in meine Kammer und so weiter, aber die Mutter ist ja da und sie schläft nicht gut. Also, ja, du ähnliches. Und wenn man von ihr betroffen werden hätte, hätte auch der schöne Tod, sagt sie, also, das geht nicht. Du ähnliches und keine Not, hier ist ein Fläschchen. Drei Tropfen nur in ihren Trank und will in den tiefen Schlaf gefällig. Also eben der kleine Strangel, dass sie tief und fest schläft, dann haben wir kein Problem. Gretchen lässt sich halt auf einen, ja, dieses arme, naive Kind und der große Gelehrte, der natürlich sagt, ja, das wird ja nicht schaden, natürlich nicht, wie sonst Liebchen, die es raten. Natürlich glaubt sich das und ist voller Vertrauen und lässt ihn mal in ihre Kammer und und sie da irgendwie bewusst dann bewusst und Segen Seele, das wird nicht weiter geschildert, aber das Ergebnis kommt heraus, dass es so ein Gretchen schwanger wird. Und natürlich nicht verheiratet ist. Und in der damaligen Zeit ist das eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Gibt es dann die Szene also am Brunnen, da kommt das Lieschen, eine Freundin von mir und sagt, hat schon von mir richtig gehört, sie füttert uns ein, wenn sie isst und trinkt. Also ja, diese Bärbelchen ist auch so gegangen. Und das Gräbchen, das weiß noch niemand, aber ich geht es auch so. Also sie ist ganz, ganz verzweifelt natürlich. Und mit der Zeit lässt sich halt offensichtlich doch nicht mehr ganz so vereinigen. Gretchens Bruder, der Valentin, kommt zurück. Er war immer so stolz darauf, dass seine Gretel, seine Schwester, ist die Zieher vom ganzen Geschlecht. Und eben weil sie so rein, so tugendhaft ist und da gibt es nichts, während die anderen alle so schon die Burschen herumflanieren, sie nicht, sie ist da ganz allein. Und jetzt, um die Hase auszuraufen und die Wände hinaufzulaufen, jetzt ist es bei ihr passiert und jetzt schauen alle böse auf ihn. Und also Valentin sagt, also, wenn ich den da erwischt, der das gemacht hat, also, der muss da glauben. Na, und da kommen auch wirklich Mephisto und Faust des Weges daher und der Valentin stellt sich ihnen in den Weg und es kommt zum Duell. Sie fechten miteinander und mit Mephistos Hilfe gelingt es dem Faust natürlich sehr leicht, den Valentin ja, zu töten letztlich. Also er schickt ihn in den Wegen, er ist nicht gleich tot, sinkt also jedenfalls zu Boden und dann fliegt er so auf, also ich weiß nicht, wie viel mit der Polizei, aber mit dem Blutbahn schlägt mich zu stellen und also geschwind erinnert die zwei davon, Valentin liegt da wirklich am Boden, großes Geschrei rundherum, Marte und Gretchen kommen herausgelaufen und sehen also, dass der Valentin da tot liegt, also noch nicht tot, sondern sterbend liegt und macht jetzt sterbend dem Gretchen bittere Vorwürfe. Und Gretchen ist natürlich so ganz verzweifelt darüber und in ihren Armen stirbt Valentin. Also sie hat jetzt schon die erste Schuld auf sich geladen, dass letztlich durch das, was sie getan hat, ihr Bruder zu Tode gekommen ist. Und später wird sich dann herausstellen, auch, dass die Mutter an dem Tage gestorben ist und in letzter Konsequenz hat dann die Margarete, das Gretchen und das Kind auch umgebracht. Einfach schon halb im Wahnsinn irgendwo, weil sie das einfach seelisch nicht bewältigen konnte, diese Situation. Also das heißt, Faust hat sie eigentlich nicht mehr körperlich geschändet, sondern er hat sie auch in der Seele so verletzt, so geschädigt, dass sie im Grunde wahnsinnig geworden ist. Also eine ganz dramatische Situation in Wirklichkeit. Und Mephisto schaut jetzt andererseits, dass diesen Faust das ja nicht alles so zu Bewusstsein kommt, was er eigentlich angerichtet hat. Weil dann geht er vielleicht auch aufmachen wieder und anders über das Bündnis denken, als er versucht, den Faust einmal abzulenken. Und was als Ablenkungsmanöver kommt, ist die Szene Walpurgisnacht, die sogenannte romantische Walpurgisnacht, da ist ja viel. Wir sind schon fast geredet. Kurz einmal. Führt den Mephisto auf den Blocksberg hinauf und zu den Hexen ziehen, die Hexen nach den Brocken ziehen und so weiter. Da geht es also ganz wüst zu, also er führt sie in wüste sinnliche Erlebnisse hinein, also der untersten Art mit der Runde. Der Faust ist zunächst ganz benebelt von der Geschichte, aber er droht doch aufzuwachen drinnen. Und zum Schluss erkennt er in dieser ganzen Vision, das ist eigentlich kein äußeres Ereignis, sondern fast wie eine Vision, die der Faust durchlebt. Aber er hat seinen wachen Moment und sieht das Gretchen und sieht, was er ihr angetan hat. und erkennt das. Also es ist dem Mephisto nicht gelungen, das aus dem Bewusstsein zu streichen. Und als danach, nach dieser Szene, der Faust aufwacht, macht er ihm bitterste Vorwürfe dem Mephisto und sagt, du musst jetzt was unternehmen, um sie zu retten. Weil Gretchen ist mittlerweile im Kerker, weil sie eben das Kind umgebracht hat, die Mutter ist gestorben, der Valentin ist tot, also jedenfalls als Kindsmörderin ist sie jetzt in den Kerker geworfen und soll hingerichtet werden. Und Mephisto sagt, ja, ich kann nicht viel ungerecht, da kann ich einschläfern, aber du musst sie herausführen und dann komme ich von mir aus mit meinen Zauberpferden, aber du musst selber dort zuerst den Kerker holen. Das tut der Faust auch, obwohl er andererseits auch wieder sehr zaudert, sie wiederzusehen, weil er einfach es gar nicht erträgt, sie wiederzusehen, weil er zugleich sieht, was er angestellt hat, was er getan hat. Aber trotzdem, er geht hin in den Kerker und stellt dann fest, dass das Gretchen wirklich völlig weggetreten ist, völlig ihn zunächst überhaupt nicht erkennt und nur in wilden Wahnfantasien sich bewegt. Also das ist eine ganz starke Szene, ist schon die Schlussszene über den Kerker, ganz dramatisch. Und Faust will sie bewegen, dazu kommt mit mir aus dem Kerker raus und sie will nicht gehen, weil sie sagt, für mich ist doch alles verloren und so weiter und du musst bleiben. Sie erkennt dann zum Schluss doch irgendwie und du musst für die Gräber sorgen und so weiter. Weil Faust sagt dann, das bleibt bei dir, nein, geh um die Gräber zu schauen und mich dann bitte auch nicht zu weit weg. Aber es ist doch ein bisschen, weil ich noch schuldig bin. Und jedenfalls geht das endlos hin und her, dass schon der Mephisto kommt, sagt, das wird schon gleich morgen, also meine Pferde schaudern, also kommst jetzt oder kommst nicht. Und Gretchen sieht den Mephisto, was will der, er will mich. Und Faust sagt noch, nein, du sollst leben. Und sie ist gerichtet, von oben hat die Stimme, ist gerettet. Also das heißt, Gretchen wird zwar letztlich im Kerker sterben oder dann sogar hingerichtet werden, aber ihre Seele wird nicht zur Hölle fallen, dass die Stimme von oben sind. Weil es nicht eben rein ihre Schuld war, da ist noch genug Reines in ihrer Seele. Und man hört, Mephisto sagt dann auch, her zu mir. Also er zieht den Faust zu sich und es verhallt die Stimme des Gretchens heimlich, heimlich. Und das ist aus. Der erste Teil zumindest. Dann wird es weitergehen und dann im zweiten. So viel als Überblick über die ganze Geschichte. Ich freue mich, wenn wir schon einmal das in der Praxis zeigen dürfen. Ja, was ich noch erwähnen darf, ich habe mitgebracht, falls Sie Interesse am Programmheft und wie wir das auch bei den Mysterien-Dramen haben, Sie wissen, für beide Teile ist Inhalt drin, ein bisschen Hintergründe, das heißt, wenn Sie das wollen, ich koste allerdings mit 3 Euro, dann leider das Ganze aufwendig gedruckt, weil das sind die Kosten wesentlich. Ich habe einige mit, also wenn Sie es wollen, ich bringe dann natürlich dann bei der Vorstellung auf. Danke.
Danke für deine Ausführung. Du hast wirklich Goethes Faust in die Gegenwart gebracht und unsere Herzen, ja, möchte ich schon sagen, entflammt, dass wir alle am 9. Mai wirklich hierher kommen. Das wäre wirklich schön.
Ich würde mich freuen, dass wir gemeinsam darüber reden können. Danke.
Ich möchte gerne